zurück bei Detektor FM. Unser Gast hier jetzt ist vielleicht der einzigste, wegen dem unsere Sprache nicht ganz gegen den Baum und den Bach runter ist. Er ist jemand, der das Deutsche eigentlich immerzu am Beobachten und am Aufschreiben ist. Und das macht so viel Sinn, dass es wöchentlich eine Kolumne und inzwischen mehrere Bücher füllt. Steht es am Ende des Tages um unsere Sprache, ganz genauso schlimm als wie um die Finanzwelt? Das fragen wir ihn. Bastian Sick, dem Sprachverfall sein bekanntester Feind. Er ist jetzt bei uns im Studio drin. Herzlich willkommen, Herr Sick.
Hallo.
Normalerweise klingen unsere Anmoderationen ein bisschen anders. Wie fanden Sie die gerade?
Ja, die war großartig. Da waren also auf die Schnelle 8 bis 10 Fehler drin. Ne?
Also ich habe den Text nochmal liegen extra für Sie. Welche Fehler oder Sprachphänomene, nenne ich es jetzt mal, erkennen Sie denn so auf den ersten Blick?
Also der einzigste, das ist natürlich klar. Also was einzig ist, das lässt sich nicht steigern, es sei denn eben, man kommt aus dem Ruhrgebiet. Da gehört der einzigste auf die Tagesordnung. Wegen dem, das war heute auch wieder ganz groß in der Bild-Zeitung zu lesen, der Mann von Sandra Bullock hat wegen dem Tattoo-Modell seine Ehe aufs Spiel gesetzt.
Tatsächlich.
Und nicht wegen des Models, sondern wegen dem Model. Und das war dann, wieder typisch, sagen wir mal. Ja, und dass die Sprache nicht ganz gegen den Baum und den Bach runter ist, das sind ganz hübsche Bilder, die man mit ganz gegen den Baum gefahren und den Bach runtergegangen ist, müsste man eigentlich sagen. Ja. Jemand, der das Deutsche eigentlich immer zu am Beobachten und Aufschreiben ist. Ja, das können jetzt die Hörer natürlich nicht sehen. Beobachten und Aufschreiben ist kleingeschrieben. Also wenn ich am Beobachten bin, ja, dann ist es ja das Beobachten, wo ich dran bin. Also das ist dann versubstantiviert. Das muss dann großgeschrieben werden. Das ist die sogenannte rheinische Verlaufsform, sehr, sehr gern, also in Köln und Umgebung und auch im Ruhrgebiet und in weiten Teilen Deutschlands, also bis hierhin auch nach Sachsen üblich und beliebt, dass man also etwas am Machen ist und sogar am Machen dran ist. Und das macht so viel Sinn, heißt es hier. Sinn machen ist eine Phrase, über die ich schon häufiger hergezogen bin. Inzwischen ist es mir eigentlich schon fast egal. Bringt offenbar nicht viel. Es ist auch nie meine Absicht gewesen, mich also der Entwicklung der Sprache entgegenzustellen. Aber ich habe halt gern darauf hingewiesen, dass man das früher anders gesagt hat. Also früher hieß es nicht, das macht Sinn, sondern früher hat man eben gesagt, das hat einen Sinn oder ergibt einen Sinn oder das ist sinnvoll oder auch einfach, das ist vernünftig. Ja.
Aber genau das, was Sie jetzt machen, diese Analyse, das ist ja im Prinzip Ihr Job. Sie sind Sprachkritiker, wenn man das so sagen kann. Sie suchen täglich nach Falschem und Unsinnigem, vielleicht auch im Alltagsdeutsch. Und Sie füllen damit wöchentlich eine Kolumne, den Zwiebelfisch, inzwischen auch mehrere Bücher. Vom bekanntesten, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, gibt es inzwischen den vierten Teil. Steht es denn wirklich so schlimm um die deutsche Sprache, Herr Sick?
Sprache ist ja zum Glück etwas, das nicht festgemauert ist, sondern das täglich neu definiert und geformt wird, von jedem einzelnen Nutzer dieser Sprache mitbestimmt wird. Und deshalb ist diese Sprache ständig in Bewegung, ständig im Fluss und dabei verändert zu werden. Und da können natürlich auch viele Dinge passieren, die Menschen verunsichern. Das ist immer der Fall, wenn eine neue Mode in Erscheinung tritt, dann die sich dann irgendwie explosionsartig ausbreitet, von jedem imitiert wird, wie Moden das oft so an sich haben. Und diese Mode nicht mitmachen wollen und weil sie nichts davon halten und die stehen dann da und sind einigermaßen fassungslos. Und das ist eben der Fall bei so etwas wie einer Phrase, das macht Sinn. Das ist tatsächlich eine Mode. Und da gibt es noch viele, viele andere. Und vieles von diesen Sprachmoden hat eben auch mit dem Einfluss des Englischen auf unsere Sprache zu tun.
Am Ende des Tages, sage ich nur, klassisches Beispiel.
Genau, am Ende des Tages hat eigentlich die Bedeutung abends, ne? Also am Ende des Tages ist es abends. Und at the end of the day bedeutet im Englischen aber was ganz anderes, nämlich so viel wie unterm Strich. Also mal sehen, was at the end of the day noch übrig bleibt, was am Ende des Tages dann noch übrig bleibt. Und wenn heute eben Politiker sagt, wir dürfen uns nicht wundern, wenn am Ende des Tages uns die Mitglieder weglaufen, dann denke ich, oh Gott, jetzt ist es 16 Uhr. Das heißt also, die haben jetzt noch wenige Stunden bis zur vollständigen Auflösung der Partei. Oh wei, das muss ja wirklich schlimm sein. Ich bin auch immer gerne jemand, der Redewendungen oder so Gesagtes auch gerne wörtlich nimmt.
Was ja durchaus manchmal richtig sein kann. Sie haben gerade schon eben was sehr richtig gesagt, dass Sprache ja im Wandel ist. Das ist auch ganz normal, die ist lebendig. Und es ist immer das, was eine große Gruppe von Menschen eben gerade auch spricht. Ist es dann also sinnvoll oder bringt es etwas, wenn man sich hinstellt und versucht, eine vermeintlich im Moment korrekte oder bisher korrekte Sprache in irgendeiner Form zu konservieren oder Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass da was im Wandel ist?
Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich ein Sprachkonservator bin. Das wird mir ja gelegentlich nachgesagt, aber ich versuche eigentlich nur Antworten zu geben auf Fragen. Und diese Antworten finde ich zum Teil im Duden und in anderen Regelwerken der deutschen Sprache, die durchaus unterschiedlichen Alters sein können. Manche Nachschlagewerke sind 10 Jahre alt, andere sind ganz aktuell, andere sind aber auch schon 50 oder gar 100 Jahre alt. Und ich schaue dann auch, vor 100 Jahren war das eben so. Da hießen Uhus noch Uhue im Plural. Da
wunderbar. Gab es,
ja, sowas. Und da hatte man auch zum Teil noch ganz anderes Vokabular und gebrauchte noch ganz seltsame Wörter und schrieb sie natürlich auch ganz anders. Nicht? Das wurde ja alles noch mit Y geschrieben, wo wir heute ein I haben. Also bei zum Beispiel wurde gerne mit Y geschrieben. Und alles, was mit T anfing, wurde immer mit TH geschrieben. Tür und Tor immer mit TH. Ganz früher, vor mehr als 100 Jahren.
Im Moment habe ich jetzt ein Bild vor mir, dass Sie zu Hause am Schreibtisch sitzen, um Sie herum stapelweise alte oder auch neuere Wörterbücher und möglicherweise eine Sammlung von Zeitungsausschnitten, die Sie durchforsten nach neuen sprachlichen Fehlbeispielen für Ihre wöchentliche Kolumne. Ist das ungefähr, trifft es das?
Ich habe diese Nachschlagewerke nicht um mich herum liegen, sondern die stehen fein säuberlich sortiert im Regal, denn sonst fände ich sie nicht auf Anhieb, wenn ich sie brauche. Also Ordnung ist bei mir ganz wichtig. Es ist ein Prinzip, das ich immer schon hochgehalten habe. Meine ersten Berufsjahre habe ich ja auch gar nicht in einer Redaktion verbracht, sondern im Archiv beim Spiegel Verlag schon, aber dort im Bildarchiv. Ich habe Fotos beschriftet und sortiert. Der Spiegel hat ja eine große Dokumentation, also eine große Sammlung von Texten und Bildern, Fotos. Und heute ist das alles digital. Also das Fotoarchiv von einst, in dem ich noch gearbeitet habe, das gibt es in dieser Form gar nicht mehr, wo man wirklich noch Bilder aus Papier in Mappen stopfte und diese Mappen in Schränke, in große Regalwände, die dann so mit Hydraulik bewegbar waren. So, das war ganz toll, ganz spannend. Aber so fing das an. Und das Prinzip Ordnung, das hat immer eine große Rolle gespielt. Also ich habe ein sehr aufgeräumtes Büro mit viel Literatur. Und es stimmt, ich lese viel Zeitung. Und wundere mich dann auch immer mal wieder über Dinge. Heute zum Beispiel habe ich etwas gefunden, das fand ich ganz und gar unglaublich, in der Welt. Da war von einem, in einem Artikel über Tiger Woods ging es um Unfälle beim Golf. Und da war von einem Caddy die Rede, also einem Golfzubehörträger, der durch einen Fehlschuss eine Hode verloren haben soll. Da dachte ich, was ist denn jetzt in diesen Redakteur gefahren? Also der Hoden, seit wann ist der, vielleicht dachte er, Hoden ist Plural und die Einzahl ist dann eben eine Hode. Also sowas von absurd, stand aber in der Welt, ne? Also in einer doch renommierten Tageszeitung. Aber heute wird ja gerne gespart, vor allem an Korrekturlesen. Was früher noch selbstverständlich war, jede Zeitung, die etwas auf sich hielt, hat sich eine Schlussredaktion geleistet. Heute kann man die Blätter und Magazine, die so etwas noch haben, an den Fingern einer Hand abzählen. Der Spiegel gehört dazu. Gott sei Dank, also dort legt man immer noch großen Wert auf Genauigkeit, auf Richtigkeit. Was ja auch wichtig ist, denn ein Magazin, das heiße Themen anpackt, muss immer an seiner Glaubwürdigkeit arbeiten, nicht? Denn es gerät ja ständig in die Ziellinien, unter Beschuss von Kritikern und von Menschen, die sich angegriffen fühlen und zu Unrecht womöglich beschuldigt. Und wenn da schon die Orthographie zu wünschen übrig lässt, ja, dann ist es mit der Glaubwürdigkeit insgesamt nicht weit her. Und ja, bei vielen Zeitungen sieht es auch wirklich da entsprechend traurig aus.
Ist das auch etwas, das Sie geübt hat, diese Aufgabe da als Schlussredakteur, dann auch ein bisschen mehr aufs, also vom Bild weg hin zum Sprachlichen mehr eine Aufmerksamkeit zu entwickeln?
Die Sprache war ja immer schon mein Steckenpferd, schon als ich Schüler war. Also so wie ich eigentlich schreiben konnte, habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Und meinen ersten Roman habe ich im Alter von 10 Jahren geschrieben. Und dann später Theaterstücke als 14-, 15-Jähriger, die ich dann auch selbst einstudiert habe mit Schülern und zur Aufführung gebracht habe. Und während des Studiums, ich habe Geschichtswissenschaft und Romanistik studiert, Französisch, während des Studiums hatte ich einen Job beim Hamburger Carlsen Verlag als Korrekturleser für Comics. Carlsen kennen heute viele eben durch Harry Potter, aber damals in den 80er Jahren war Carlsen vor allem in Comickreisen bekannt, denn Carlsen brachte damals und bringt noch heute namhafte Comicserien heraus wie Tim und Struppi, Prinz Eisenherz und Die Schlümpfe. Und das war ein Traumjob. Ich las also die deutschen Sprechblasentexte, die Übersetzungen, und die waren so von Hand gelettert, wie man das nannte, also in die Sprechblasen geschrieben. Und dabei konnten natürlich durchaus Fehler passieren. Und man legte bei Carlsen schon Wert darauf, dass also die Comics, das waren ja Alben, nicht? Also das war immer schon, Carlsen hatte immer Anspruch an seine Produkte. Und das sollte ordentlich sein. Ja, deshalb wurden die also alle sehr gründlich Korrektur gelesen von zwei verschiedenen. Und das hat mich sehr geschult. Also denn wenn ich jetzt sagte, also dieses Komma ist falsch, musste ich das ja auch begründen können. Ne? Warum ist das falsch? Und da habe ich mir dann also die ganzen Regeln raufgeschafft, sofern ich sie nicht sowieso schon aus der Schulzeit kannte. Aber dass so die Zeichensetzung in der Schule, na, zu meiner Zeit ging das noch, die wurde noch unterrichtet. Aber später ist das dann irgendwann mal ganz weggefallen, wie ich zu meiner Fassungslosigkeit feststellen durfte. Grammatikunterricht ist praktisch abgeschafft worden, irgendwann mal. Das ist eine Folge der 68er-Revolution und des Umdenkens dann in den frühen 70ern. Es gab tatsächlich die Überzeugung, dass Grammatikunterricht die geistige Entwicklung und die Entwicklung unserer Sprachfähigkeiten beschränken würde. Uns in unserer Freiheit einschränken würde. Und deshalb hat man den Grammatikunterricht rausgestrichen aus dem Deutschunterricht.